Hallo und herzlich willkommen zum Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Ziemlich genau 4 Wochen Auszeit haben wir uns gegönnt, aber wir kommen mit Macht zurück und einem extrem spannenden Thema. Ich freue mich auf Rekordnationalspieler ohne Tassen im Schrank und eine angewiderte Trainerlegende. Und vor allem freue ich mich wie immer auf meinen lieben Sportsfreund und Kollegen Jens Secker. Hallo Jens.
Hi Nils, schön, dass wir uns mal wieder auf diesem Weg hören. Wir hatten ja schon auch ein bisschen Kontakt in den vergangenen Wochen, aber Podcast hat gefehlt.
Von daher. So schnell geht das aber auch rum, ne? Ich habe dann nachgerechnet, habe gesehen, ach, schon 4 Wochen. Krass, wie schnell dann eben doch so die Zeit verfliegt.
Und zwischendrin warst du ja im wohlverdienten Urlaub. War alles gut?
War sehr, sehr schön. Und ich habe da auch tatsächlich Fußball weitestgehend ausgeblendet. Das war die Zeit des Final Fours Nations League.
Ja, das war auch ganz okay, dass du das
ja, machst. Genau. Und ich habe auch gedacht, ach komm, ich schenk's mir einfach mal. Und im Nachhinein, als ich dann die Ergebnisse, die habe ich natürlich verfolgt gesehen, habe, dachte ich mir, Gott sei Dank habe ich mir die Spiele nicht angeguckt.
Ja, ich habe auch nur eins der beiden gesehen. Und
war nicht so berühmt, ja, ne?
Nee, es war nicht so berühmt. Das ist halt immer so die Frage, was du dann da erwartest, so am Ende der Saison, wenn alle auch ein bisschen durch sind und ein bisschen ausgelaugt sind, haben ja auch einige bei der deutschen Mannschaft gefehlt. Aber nee, es war nicht so berühmt.
Ja, und Ende der Saison ist ein gutes Stichwort. Wir werden heute über die Club-WM ein bisschen sprechen, aber zuvor haben wir das Aufregerthema und wir machen heute nicht 20 Themen, sondern wir werden uns vor allem mit diesem einen Thema beschäftigen, weil das relativ viel hergibt. Ihr werdet es mitbekommen haben. Die Bayern wollen schnellstmöglich Nick Woltemade vom VfB Stuttgart verpflichten. Aber die Schwaben wollen halt ein bisschen Geld für ihren Angreifer haben. Wenig überraschend. Jüngst ist durchgesickert, dass die Bayern wohl eine Schmerzgrenze von 50 Millionen Euro haben. Bei Stuttgart hieß es erst, dass sie von 80 bis 100 Millionen träumen. Gestern habe ich gelesen, dass man wohl 60 Millionen auch als Verhandlungsgrundlage akzeptieren würde. Ja, und wie viel Geld Woltemade jetzt wert ist, das wird heiß diskutiert. Und einer, der natürlich immer eine Meinung hat, hat dies auch dieses Mal medienwirksam kundgetan, Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Und der sagte, wären 80 bis 100 Millionen genannt worden, hätte mich das nicht überrascht. So, und solche Aussagen helfen natürlich den Bayern, die sich da gerade im Vertragspoker befinden, nicht so richtig weiter. Und wahrscheinlich deshalb hat sich dann wiederum der Ehrenpräsident des FC Bayern, Uli Hoeneß, im Kicker zu Wort gemeldet und hat Richtung Matthäus gesagt, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Das ist ein typischer Uli. Und ich, bevor wir gleich drüber reden, Jens, wie wir das alles einordnen, vielleicht noch die Antwort dann von Matthäus, denn der hat wiederum gekontert und hat gesagt, Hoeneß sei womöglich, was den Transfermarkt betrifft, nicht mehr auf dem Stand und er lebe in seiner eigenen Welt. Und er hat noch gesagt, er hat mich beleidigt und daraus ist jetzt eine große Geschichte geworden. Und Matthäus hat das ja gar nicht gesagt, dass die jetzt 100 Millionen dafür bezahlen sollen. Er hat ja nur gesagt, naja, aber wenn es da stehen würde, würde es mich nicht überraschen. Also zwischen Lothar und Uli scheint das Tischtuch endgültig zerschnitten zu sein und ein klärendes Gespräch würde auch nicht mehr helfen, sagt Lothar. Sich mit Uli Hoeneß an einen Tisch zu setzen, macht keinen Sinn mehr. So wie ich sein Lebenswerk respektiere, kann er das umgekehrt anscheinend nicht.
Danke, Nils. Vielen Dank, dass du uns hier einmal auf den Stand gebracht hast. Das ist doch wirklich ein wunderbares Schauspiel.
Das, ja, wirklich. Also, das macht mir schon viel Freude. Erste Wort, was mir da einfällt, ist Kindergarten.
Ja. Ja, das ist so. Muss man auch sagen. Und vor allen Dingen wäre jetzt so ein Sommerloch zu füllen und man hätte jetzt im Moment überhaupt keine Themen, dann könnte man ja sagen, ach komm, lass die zwei alten Säcke doch ein bisschen aufeinander rumhacken, das ist doch nice. Aber da gerät natürlich so ein Achtelfinalspiel gegen Flamengo dann total, wird dann nach hinten gerückt. Also es findet ja im Moment eine Club-Weltmeisterschaft statt. Man kann von ihr halten, was man will, aber die Bayern sind in diesem Wettbewerb aktiv und trotzdem spricht irgendwie keiner über den Wettbewerb, sondern es sprechen alle über Uli, über Lothar, über Nick Woltemade und so weiter. Das ist schon
Und by the way, die U21 hat ja jetzt auch nicht ein so ganz unbedeutendes Turnier gespielt, ne? Und dass das vielleicht jetzt auch nicht so toll ist, dass diese Diskussionen dann aufkommen und gerade vor dem Finale ziemlich hochgekocht sind, das hat ja jetzt sogar Andreas Rettich bestätigt, dass er das nicht so optimal fand. Also ja, es tatsächlich vom Timing ein bisschen strange, aber gehen wir doch die Aussagen vielleicht mal der Reihe nach durch. Also
hat Lothar Matthäus noch alle Tassen im Schrank?
Genau, ja, eine berechtigte Frage, die sollte man sich stellen. Also zunächst mal muss sich Lothar dazu äußern, der STV-Experte, er wird gefragt. Aber er ist natürlich auch ehemaliger Spieler des FC Bayern. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber sollte man da nicht eine gewisse, ich weiß auch nicht, also nicht, dass er dem Verein irgendwas schuldig wäre, aber
Realität noch.
Ja, er muss doch wissen, die Bayern verhandeln da gerade, dass die Aussage den Preis ja nur hochtreiben kann. Also das, so eine Aussage ist halt im Zweifel sehr teuer für den FC Bayern. Also muss er das dann machen?
Meinst du? Also das ist ja das, was ja Uli Hoeneß auch sagt und das hat ja auch Max Eberl dann ja auch bestätigt, dass das in den Verhandlungen nicht hilft. Meinst du denn wirklich, dass das so ist? Dass sich jetzt ein Herrn Werle, ein Herr Wohlgemuth, ein Herr Hoeneß da hinsetzen und sagen, naja, eigentlich wollten wir nur 50, aber wenn der Lothar das sagt.
Ja, na, aber du weißt,
mal,
wie das
dann können wir doch mal 80 machen.
Ja, natürlich ist das nicht so direkt, aber ich glaube, wenn zig Experten sich dann einschalten und sagen, der ist doch 80 wert. Du weißt doch, wie es ist. So ein Transfer wird ja auch nach außen hin bewertet. Sagen wir, die Stuttgarter verkaufen ihnen jetzt, was auch immer das heißt, unter Wert, dann werden sie natürlich kritisiert. Das heißt, die werden versuchen, rauszuholen, was geht. Und dann ist natürlich die Frage, was ist denn die Grenze auch nach oben? Mhm. Wo die Grenze nach unten ist, das haben die Bayern festgelegt. Aber ich glaube schon, dass das mindestens unbewusst beeinflusst, wenn du solche Beträge hörst. Und dann denkst du dir, naja, eigentlich tatsächlich wollten wir nur 50, aber wenn hier überall die sagen, der ist doch eigentlich 100 wert, dann müssen wir doch noch ein bisschen. Also ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat.
Da würde ich gegenhalten und würde sagen, auf die Verhandlungen an sich hat das keine Auswirkungen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, weil ich glaube, das sind alles Profis, die wissen ganz genau, was da passiert und was für so einen Spieler möglich ist. Und natürlich wird der VfB Stuttgart da noch mal ein paar Euro draufschlagen. Erstens, weil es der FC Bayern ist, die jetzt schon wieder bei dieser Club-WM auch, was weiß ich, wenn sie ins Finale kommen oder das Ding gewinnen, 120 Millionen Euro kriegen und so weiter. Natürlich wird wahrscheinlich beim FC Bayern sowieso noch mal einen Schluck draufgegeben. Ich glaube, dass es aber auf die Verhandlungen grundsätzlich keine Auswirkungen hat, ob Lothar Matthäus jetzt sagt, der Spieler ist 30 Euro wert oder 100 Millionen. Das macht keinen Unterschied. Aber ich finde, du hast total richtig gesagt, dass es eine Auswirkung darauf hat, wie der Transfer dann hinterher wahrgenommen wird. Also von Fans und so weiter. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt aufgrund einer Aussage von Experte X und Experte Y der VfB sagt, ach komm, lass noch mal ein bisschen drauflegen.
Ich bin mir da wirklich nicht so sicher. Es sind halt alles Menschen. Du sagst, das sind Profis. Yeah, well. Aber auch Profis sind Menschen, die sich beeinflussen lassen von einer öffentlichen Meinung. Und du siehst ja jetzt, wie es läuft. Wenn so Dinge durchgestochen werden, wie die Aussage, der VfB träumt von 80 bis 100 Millionen, dann glaube ich nicht, dass das aus dem Nichts kommt. Und jetzt gestern heißt es, na, wir könnten auch mit 60 Millionen leben. Das ist doch kein Zufall, nachdem die Bayern gesagt haben, die Schmerzgrenze ist bei 50. Mit anderen Worten, man nähert sich jetzt an. Und diese Dinge, die dann immer mehr oder weniger zufällig scheinbar in den Medien stehen, die werden durchgestochen von den Vereinen, bin ich mir sicher. Und irgendjemand hat, ja, genau. Und irgendjemand hat am Anfang gesagt, oh, so 80 Millionen wäre schon nicht schlecht. Dann sagen die Bayern jetzt 50 und dann ist plötzlich die Zahl 60 im Raum, was ja so wie so eine Art Kompromiss dann klingt. Also wir werden es nicht final auflösen, keine Ahnung. Aber sind wir uns einig darin, dass Lothar dem Bayern mit so einer Aussage keinen Gefallen tut?
Lange Pause, weiß ich nicht. Also sonst nimmt man die Aussagen von Lothar Matthäus ja auch nicht für voll. Warum sollte man das jetzt ausgerechnet in dem Fall tun? Also du weißt doch, wenn Lothar Matthäus was sagt, klar, dass er irgendwie natürlich ein Top-Sportler war und Titel gewonnen hat, uns zum Weltmeistertitel geführt hat. Und
schöne so Tagebücher geschrieben
hat. Ja, aber genau, da geht's doch los. Ne? Also, dass er auch immer einfach irgendwas rausgehauen hat, was ihm gerade eingefallen ist. Das ist doch schon gefühlt seit, wie alt ist er jetzt? Was, 65 oder sowas oder so um den Dreh. Das macht er schon gefühlt, seitdem er in der Öffentlichkeit ist. Also von daher, ach, ich weiß nicht. Klar, du hast es ja vorhin gesagt, so eine gewisse Loyalität gegenüber seines Ex-Vereins hätte man vielleicht erwarten können, aber ach du, weißt du, ich sag jetzt mal, Uli Hoeneß hat jetzt ihm gegenüber in den vergangenen Jahrzehnten, muss man ja sagen, auch nicht viel Loyalität entgegengebracht dafür, dass er irgendwie so ein wichtiger Spieler auch für den FC Bayern über viele, viele Jahre war. Also ich weiß nicht, so Loyalität im Fußball ist ja immer ein schwieriges Thema. Ich würde sagen, komm, ich glaube, Lothar ist halt so eine öffentliche Figur und er ist bekannt dafür, dass er sich zu allem und jedem äußert. Das müsste eigentlich bei den Bayern durchrutschen. Das müsste zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr rausgehen. Ich verstehe nicht, warum die sich immer wieder von solchen Sachen provozieren lassen. Das will mir nicht ins Hirn. Warum kann man sowas nicht einfach gehen lassen und sagen, yo, ist der Lodder? Warum muss ich dann als Uli Hoeneß das Ding noch größer machen, als es ohnehin wäre? Das wäre ein Nebenkriegsschauplatz gewesen. Das wäre eine kleine News gewesen. Lothar sagt, wollte mal, der könnte 100 Millionen wert sein. Und dann wäre das Thema am nächsten Tag verraucht, weil dann irgendwas anderes gekommen wäre. Aber dadurch, dass Uli Hoeneß sich da draufsetzt, dass Max Eberl das Spiel noch mitspielt, dadurch wird es doch überhaupt zu so einer großen Nummer. Und das verstehe ich aus kommunikativer Sicht überhaupt nicht.
Oh, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten eine Wutrede von Jens Secker.
Kommunikationspodcast.
Ja, also.
Kannst du das nachvollziehen, was ich sage?
Ja, natürlich. Es ist einfach wieder maximal unprofessionell von Uli Hoeneß, so eine Aussage zu tätigen. Und du hast natürlich recht damit, dass er es damit größer macht. Und auch die Wortwahl ist selbstredend nicht professionell. Deswegen habe ich ja Kindergarten auch am Anfang gesagt, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Meine Güte, also wirklich, ja.
Nur noch, der ist plemplem.
Ja, genau. Also, ich bin bei dir. Völlig sinnlos. Und die zwei, die werden einfach keine Freunde mehr. Und ich glaube, die beiden sind auf ihre Art und Weise auch schlau. Aber sie haben eine gewisse Art von Schleue eben auch nicht. Und das ist diese Schleue zu sagen, was sage ich in der Öffentlichkeit und was nicht. Das haben die beide nicht.
Ja.
Und das werden sie auch nicht mehr kriegen. Und genau deswegen kriegen sich so zwei dann ja auch Alpha-Tiere auch in die Haare.
Absolut, ja, hast du 1000%ig recht. Warum, lieber Nils, und da sind wir beim nächsten Punkt. Klar. Warum werden diese Verhandlungen um Nick Woltemade jetzt wieder hier geführt wie auf dem öffentlichen Basar? Geht es beim FC Bayern nicht anders? Ja, wir bieten 50, wir wollen 100. Ja, also ist er 80 wert? Hat er jetzt Max Eberl dann noch irgendwelche Reporter gefragt? Ich glaube, war das nach dem Spiel gegen Flamengo, stand er in so einer Gruppe an Journalisten und hat dann ja da auch gefragt, ja, ist denn Nick Woltemade 80 Millionen wert?
Finde ich auch schwierig.
Also wirklich, wir sind auf dem Basar. Warum passiert das beim FC Bayern immer und immer wieder?
Und ganz ehrlich, ich finde diese Aussage gerade Richtung Woltemade auch schwierig. Denn wenn man überhaupt irgendwie objektive Kriterien da anlegen kann, ist ein Nick Woltemade wahrscheinlich aktuell keine 80 Millionen wert, wenn man jetzt mal vergleicht, dass Harry Kane ja auch noch nicht lange her, dass er gekommen ist, hat 100 Millionen gekostet, was er quasi vorher schon erreicht hat und auf welchem Stand jetzt einfach Woltemade ist und wie lange er auf Top-Niveau schon auch gespielt hat. Deswegen hat Eberl inhaltlich ja gar nicht Unrecht, aber trotzdem muss man diese Frage wirklich stellen und einfach dann sagen, ja, so geil ist er ja auch nicht, das steckt da ja eigentlich drin. Und das machst du doch nicht, wenn du einen Spieler verpflichten willst. Also die Aussage sollte er sich einfach auch schenken. Ja. Aber um auf den ersten Punkt zu sprechen zu kommen, Eberl hat ja selber auch, ich glaube, es war vor dem letzten Spiel jetzt gesagt, dass man nicht mehr im Verdeckten arbeiten kann, dass alles sehr transparent ist und hat dann wieder über den Boulevardjournalismus gesprochen. Also hat da so ein bisschen den schwarzen Peter hingeschoben. Aber ich glaube, du weißt, ich bin kein Freund der Bild-Zeitung. Von denen sitzt jetzt keiner mit am Verhandlungstisch. Und deswegen frage ich mich eben auch wieder, warum zum Henker kommt das in die Öffentlichkeit? Wer sticht das durch an die Medien?
Ja.
Und wer hat ein Interesse daran, das durchzustechen? Mhm. Also, ich weiß nicht, der FC Bayern kann es doch nun eigentlich nicht sein, weil wir sehen ja jetzt, wohin das führt. Wenn die jetzt einfach im stillen Kämmerlein verhandelt hätten und die Öffentlichkeit hätte nicht noch ihren Senf zu jeder Zahl geben können, glaube ich, dass das für die Bayern besser gewesen wäre. Und das hat Eberl ja in diesem Interview im Prinzip auch gesagt. Warte, ich such's mal raus. Jetzt kann jeder was dazu sagen, aber ich finde, wenn Dinge sehr konkret werden und wenn gesagt wird, der muss das verdienen oder das kriegen, die müssen das bezahlen, dann ist das ja keine Verhandlung mehr. Man kann nicht mehr sachlich reden und Argumente austauschen, weil so viel Polemik um uns ist. Also, wir halten fest, für den FC Bayern ist es nicht von Vorteil, wenn das an die Medien kommt. So, ja. Und wie viele Parteien sind da jetzt involviert, wenn da verhandelt wird? Müssen wir daraus schlussfolgern, dass entweder vom VfB Stuttgart oder Nick Woltemade und sein Berater ein Interesse daran haben, dass das an die Medien kommt?
Also grundsätzlich zumindest, also wenn wir die drei Parteien mal rausnehmen, dann würde ich schon sagen, dass möglicherweise natürlich am ehesten der Berater was davon hat. Also Full Disclosure, wir haben die Tage schon mal off record oder off the air, sagt man das denn?
Off air kannst du auch sagen. Ja.
Haben wir schon mal über das Thema gesprochen, da hast du das gesagt, deswegen ich zitiere dich hier mal so nach dem Motto, eigentlich kann nur der Berater was davon haben, weil er natürlich anteilmäßig auch verdient daran, zum Beispiel an einer Transfersumme möglicherweise, je nachdem, wie der Vertrag da ausgehandelt ist oder sowas. Also von daher natürlich, je höher der Preis wird, desto eher könnte man vermuten, dass der Berater oder die Berateragentur da was von hat. VfB Stuttgart sehe ich, weiß ich nicht, weil es dann ja halt schon auch die Verhandlung, also den Druck erhöht, wir haben ja vorhin irgendwie gesagt, wie der Transfer wahrgenommen wird. Und natürlich auch die Verhandlungen nicht vereinfacht, wenn man jetzt sagt, da sind jetzt einfach schon mal öffentliche Zahlen, die da draußen diskutiert werden. Also auch ein VfB Stuttgart sollte ja eigentlich wie der FC Bayern da ein Interesse haben, dass dieser Transfer möglichst geräuschlos vonstatten geht. Denn ich meine, es ist ja immer noch total möglich, dass sich die Parteien nicht einigen. Und dann spielt der Nick Woltemade in der kommenden Saison beim VfB Stuttgart. Wenn aber jetzt die ganze Zeit schon seit jetzt einer Woche öffentlich diskutiert wird, hier der Woltemade will weg und er ist sich mit den Bayern einig und das ist die Transfersumme und so weiter, dann wird es ja auch total schwer, den Jungen wieder einzugliedern und den Fans dann am ersten Spieltag da als ihren Superstürmer zu präsentieren. Also für den Verein VfB Stuttgart kann das ja auch eigentlich keine großen Gründe gehen, die mir jetzt einfallen, warum man das unbedingt machen sollte. Oder übersehe ich da was?
Zumindest würde ich denken, Stuttgart hat mehr Interesse daran als die Bayern, dass das öffentlich
ist. Okay, fair enough. Ne? Also ja, würde ich auch sagen. Wenn wir es gewichten wollen, dann haben die Bayern am wenigsten davon, die Stuttgarter so in der Mitte und der Berater vielleicht, genau, mit Nick Woltemade zusammen, vielleicht am meisten.
Ja. Ja. Aber auch das werden wir nicht final klären können. Es ist trotzdem leider echt immer wieder so, dass sowas nicht mehr tatsächlich intern bleibt. Und es ist erstaunlich, dass dem so ist. Und nur weil wir von Experten gesprochen haben, was mir auch gerade noch einfiel, Didi Hamann hat sich ja auch noch mal geäußert, auch ein ehemaliger Bayern-Spieler. Und wir haben ihn auch lieb gewonnen, wirklich jetzt in den letzten Jahren mit seinen qualifizierten Aussagen. Und er sagt, Woltemade hat zwar eine hervorragende Saison gespielt und auch bei der U21 EM das gezeigt, was er kann. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass er vergangenen Sommer ablösefrei nach Stuttgart gewechselt ist und nicht mal für die Champions League gemeldet war. Für mich wären selbst 50 Millionen zu viel für ihn. Ich sehe eine Ablöse zwischen 30 und 40 Millionen und selbst da ist sehr viel Fantasie dabei. Und das finde ich auch wieder interessant, denn jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wenn wir sagen, Lothar tut den Bayern keinen Gefallen mit diesen hohen Zahlen, dann macht Didi ja jetzt genau das Gegenteil. Er tut den Bayern einen Gefallen, aber ich schätze das eben gerade nicht so ein bei Didi Hamann, weil wir wissen ja um die Fäden, die er in den vergangenen Jahren mit den Bayern geführt hat. Ja, und ich habe das Gefühl, Didi Hamann bereitet jetzt einfach seine Kritik schon vor, wenn die Bayern jetzt 50 oder 60 Millionen hinlegen, dass er dann sagen kann, viel zu viel. Und dann wiederum den FC Bayern auch kritisieren kann.
Also es kann sehr gut sein, dass das sein Motiv ist. Für mich kommt noch eine zweite Sache dazu, so nach dem Motto, eigentlich ist Nick Woltemade doch nicht gut genug, um Bayern-Spieler zu sein. Also quasi so ein bisschen, ja klar, kannst du für den jetzt 30, 40 Millionen ausgeben, aber hier, der hat jetzt eine und das stimmt ja noch nicht mal, er hat so eine dreiviertel halbe gute Saison gespielt und jetzt stürzen sich die Bayern auf ihn, sind ja ganz schön verzweifelt.
Ja.
Oder Max Eberl muss ja ganz schön verzweifelt sein. Er hat hier den Florian Wirtz nicht bekommen, Nico Williams sieht auch jetzt nicht so aus, Rafael Leao ist man sich auch nicht ganz sicher so. Und jetzt kommt er mit Nick Woltemade um die Ecke und zahlt für den einen zu hohen Preis, weil er irgendwie nicht weiß, was er sonst tun soll. Also auch so eine generelle Kritik vielleicht an dem Transferverhalten der Bayern. Das schwingt für mich da auch noch mit.
Da muss schon auch noch ein bisschen was passieren. Also bis jetzt haben sie viele abgegeben. Prominentestes Beispiel Leroy Sané, da gehe ich jetzt nicht länger drauf ein. Ich sage nur, ist okay. Und dann gucken wir mal, was Eberl noch macht, denn ein bisschen was tun werden sie wahrscheinlich noch müssen, keine Ahnung. Aber letztes Statement vielleicht und dann schließen wir das Thema Nick Woltemade auch ab.
Warte mal, ich möchte dir eine Frage stellen, Nils.
Ja.
Wie viel ist Nick Woltemade denn jetzt wert?
Ja. Es ist super schwierig und ich glaube, den Bayern geht das ja genauso. Ich glaube, also wenn ich dir jetzt eine Zahl sagen müsste, die ich im Bauch habe, dann wären das so 30, 35 Millionen.
Ja.
Roundabout. Und nicht viel mehr. Aber es ist halt einfach, ja, Angebot und Nachfrage. Und wenn du eben kaufen musst, dann weiß das auch die Gegenseite. Und wenn du ein bisschen Kohle hast, dann weiß das auch die Gegenseite. Und ich glaube, deswegen sprechen wir jetzt über so abartige Summen. Aber come on, also ein Spieler, der jetzt genau ein richtig, richtig gutes Jahr gemacht hat, der ist doch keine 80 Millionen wert.
Ja, also bin ich bei dir. Und ich glaube, und da, das ist so der Fluch der guten Tat irgendwie. Oder na, in dem Fall ist es noch nicht mal die gute Tat, sondern der Fluch der Tat, dass halt die Bayern auch öffentlich ja quasi diskutiert haben, ja klar wollen wir den Wirtz. Ja klar wollen wir da 100, haben wir die Kohle doch, dann machen wir Geld für locker, ist überhaupt kein Problem. Und jetzt machen wir hier noch die Club-WM, um es nochmal zu sagen, ja, wenn wir das Ding gewinnen, haben wir nochmal 120, also raus mit der Kohle. Mhm. Und natürlich sagt dann die Gegenseite, wie jetzt in dem Fall VfB Stuttgart, naja, dann setze ich das doch ein bisschen höher an. Aber ja, ich bin da bei dir. Ich meine, wir haben ja schon über das Thema gesprochen, als wir die Saison 2024/25 zugemacht haben. Das Nick Woltemade war ja für mich auch der Transfer der Saison, weil ich wirklich fand, das haben sie schlau gemacht, haben ihn aus Bremen geholt, ablösefrei, haben ihn dann die ersten Wochen so eingegliedert, weil sie auch nicht richtig wussten, auf welchem Stand ist er so, aber haben das Potenzial eben gesehen und Sebastian Hoeneß hat ihn quasi zu einem Nationalspieler gemacht innerhalb von 9 Monaten. Granted, ne, er war jetzt bei den Final Four jetzt nicht der beste Spieler auf dem Platz, aber man hat schon gesehen, welches Potenzial er hat, so in den Wochen, als er richtig stark performt hat in der Bundesliga. Und dann bin ich bei dir, aber trotzdem sind es keine 80 Millionen. Wenn du so einen Spieler ablösefrei holst, entwickelst ihn weiter, der einigt sich jetzt mit dem Branchenprimus, dann okay, mit Boni und weiß der Teufel was, wenn es dann auf 40 steigt, ja, wenn die Bayern irgendwie Champions-League-Sieger in den kommenden 3 Jahren werden, wird ja viel mit so Bonuszahlungen auch gearbeitet, dann ist es fein, aber ein 80-Millionen-Stürmer ist aus meiner Sicht nicht. Und auch aus Bremer Sicht, ne, das wird mir noch mehr wehtun. Stell dir mal vor, der würde jetzt für 80 Millionen zum Bayern gehen und wir haben den vor einem Jahr ablösefrei zu Stuttgart oder ablösefrei ziehen lassen und er ist nach Stuttgart gegangen.
Ja, das ist schon echt bitter.
Bitte nicht,
das ist schon,
nicht 80. Bitte nicht 80.
Ich bin wirklich gespannt, wo die am Ende landen werden. Aber ich meine, wenn die Bayern schon sagen, die Schmerzgrenze sind 50, wären die Stuttgarter ja blöd, wenn sie weniger nehmen würden.
Ja.
Und wenn sie jetzt selber schon sagen, ne, so um die 60, dann werden wir wahrscheinlich in den Sphären landen. Aber ja, da siehst du einfach, wie aufgeheizt dieser Spielermarkt ist. Also, dass das nur noch bedingt was mit der Leistung zu tun hat. Das ist so ein bisschen wie bei Aktien, wo es ja auch dann weniger darum geht, wie gut hat ein Unternehmen performt, sondern wie gut hat das zu den Erwartungen gepasst, ne? Und auch ein bisschen von der Realität entkoppelt. Aber gut, ein letztes Zitat wollte ich noch loswerden, weil ich das einfach auch richtig schön finde. Eine Trainerlegende hat sich noch zu Wort gemeldet, Ewald Lienen, den wir ja noch kennen von Gladbach, Hannover, St. Pauli. Und der ärgert sich offenbar ganz grundsätzlich über das Verhalten des FC Bayern, denn der sagte jüngst in einem Podcast, wenn hier in Deutschland irgendwo jemand auftaucht, der den Ball stoppen kann und der so überragend spielt wie Woltemade, dann den Arm zu heben und zu sagen, jetzt will ich ihn aber haben, davor habe ich nicht nur keinen Respekt, das widert mich an. Und er sagt weiter, Es ist einfach lächerlich. Ein Schlag ins Gesicht für alle seriösen Vereine. Es ist ein Schlag ins Gesicht für diejenigen, die sich den Arsch aufgerissen haben, um diese Leute auszubilden. Bayern München hat über Jahrzehnte hinweg einen Scheiß für den deutschen Fußball gemacht, wenn es um die Ausbildung von Spielern ging. Man habe immer nur darauf gewartet, dass Spieler in Deutschland oder anderen europäischen Top-Nationen entsprechend ausgebildet werden. Und wenn die Leute so weit waren, dass sie dann richtig Kohle gekostet haben, dann haben die sie geholt. Yo! Das ist doch mal eine Aussage von Ewald Lienen.
Ja, ja, ja.
Jens, was sagst du dazu? Also hat er inhaltlich recht, auch wenn die Form, gut, das muss man vielleicht nicht ganz so explizit ausdrücken, aber hat er inhaltlich recht, deiner Meinung nach?
Ja, ja. Also ich glaube, der gute Ewald scheint da noch in sich drin so ein Gefühl zu haben, die Bayern, das ist...
Ja, das ist die, haben die ihm was weggenommen irgendwie?
Weiß ich auch nicht, ja. Vielleicht sitzt da irgendwie ein Stachel noch tief. Ich finde schon, dass er einen Punkt hat, aber ich würde es nicht so absolut formulieren. Also so schwarz-weiß oder in dem Fall so schwarz, wie er das jetzt malt, ist es nicht. Ich meine, du hast ja hier auch schon den einen oder anderen Spieler natürlich im Kopf, den die Bayern natürlich schon auch ausgebildet haben, so in den vergangenen Jahrzehnten. Lahm, Schweinsteiger, Müller, ja. Alaba, ja, genau. Aber, und das ist die Kehrseite der Medaille, das sind halt so Spieler, wann sind die rausgekommen? So 2008, 9, 10, ne? Ja, irgendwie so in den Dreh, und es ist eine Weile her. Und ich habe mal rausgesucht, wer in den vergangenen 20 Jahren die A-Jugendmeisterschaften gewonnen hat. Also quasi so die Jugendmannschaften, die dann quasi, bevor sie zu den Profis gehen. Und da ist in den letzten 20 Jahren nicht einmal der FC Bayern dabei. Also den letzten Titel, den die Bayern hier geholt haben bei der A-Jugend, also bei der U19, war 2003, 2004. Und danach liest man halt eher Mannschaften wie Borussia Dortmund, auch Hoffenheim, Wolfsburg, Schalke, Mainz 05 auch und so weiter. Also ja, ich glaube schon, dass eine gewisse Zeit die Ausbildung von Talenten beim FC Bayern eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Würde ich schon so sagen. Ich finde aber schon, dass sich das jetzt wieder ein kleines bisschen wandelt.
Ja, wie man, und das wissen sie auch. Das wissen sie auch mit dem Campus.
Genau, genau. Also, aber ich glaube schon, dass sie da hat er schon einen Punkt, dass das über viele Jahre eben beim FC Bayern, glaube ich, genauso war, dass sie sich vielleicht dann schon mit den Real Madrids und so weiter gemessen haben, die dann auch eher versucht haben, fertige Spieler zu kaufen. Das hat sich bei Real jetzt auch wieder gewandelt. Die führen ja auch wieder jüngere Spieler auch mit ran und so weiter. Also da hat er schon einen Punkt. Aber
und trotzdem finde ich diese Diskussion grundsätzlich einfach auch immer strange. Also das erinnert mich an Diskussionen, die ich schon vor vielen Jahren geführt habe. Die Bayern, die kaufen immer die ganzen Spieler weg. Yo, es kaufen alle Mannschaften irgendwo Spieler weg. Die Bayern, da fällt es halt ein bisschen mehr auf, weil sie halt ganz oben an der Nahrungskette stehen und können sich überall bedienen. Aber die Mannschaften, die, sagen wir mal, eine Ebene darunter stehen, die bedienen sich halt bei den Mannschaften, die eine Ebene unter ihnen stehen. Also das ist halt das normale Prozedere. Das finde ich immer so ein bisschen eigenartig. Also was sollen die Bayern machen? Also sollen sie jetzt sagen, okay, wir haben zwar jetzt viel Geld auf dem Konto, wir haben viel gewonnen und ja, aber kaufen jetzt einfach keine Spiele. Also wir nehmen jetzt nur noch aus dem eigenen Nachwuchs. Also was ist denn das für eine Denke? Das verstehe ich halt auch nicht so richtig.
Ja, also ich finde auch, da ist so ein Punkt. Im Prinzip kannst du ja auch nicht als Bayern sagen, okay, wir kaufen jetzt nur von Bochum und von Hansa Rostock und so weiter. Ich glaube, was natürlich so im Bewusstsein vieler Bayern Nicht-Sympathisanten ist, sind natürlich schon so, dass man manchmal das Gefühl hatte, es werden bewusst den Konkurrenten Spieler weggekauft durch eben noch mehr Gehälter und so weiter. Und dass man eher schon das Gefühl hatte, es will, da schwingt zumindest auch irgendwie dabei mit, dass man die gegnerische Mannschaft schwächt. Und das ist, glaube ich, so das, was noch irgendwie in den Köpfen auch vieler Fans ist. Weiß nicht, ob das so ist. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass man einen Spieler kauft, nur um jemand anderen zu schwächen, sondern
dafür ist das zu teuer, glaube ich.
Genau, in erster Linie muss doch da irgendwie auch was dabei sein, dass man sagt, irgendwie der macht uns besser oder wir haben zumindest die Fantasie, dass er uns besser macht. Also, aber trotzdem, ich glaube, das ist immer noch ein Stück weit auch in den Köpfen nach dem Motto, der FC Bayern kauft nur Spieler, um die anderen schwächer zu machen.
Halte ich für Bullshit. Halte ich wirklich für Bullshit. Also, wenn du jetzt einen Robert Lewandowski, der natürlich die Dortmunder geschwächt hat, als er da weg ist, aber der hat jahrelang dann bei den Bayern mega gut performt. Ich meine, nicht jeder, in jeder Transfer hat dann super gut funktioniert in München, was aber jetzt nicht zwingend daran liegt, dass die Bayern die nicht integrieren wollten, sondern da stimmt halt manchmal einfach das Match nicht. Mhm. Und selbst wenn dieser Gedanke ein kleines bisschen im Hinterkopf gewesen wäre bei dem einen oder anderen Wechsel, was menschlich wäre, zu sagen, okay, komm, aber die sind dann halt auch nicht mehr ganz so stark, glaube ich auch, was du sagst, die würden doch nicht so viel Geld dann für Spieler in die Hand nehmen, nur um zu sagen, hehe, dann haben wir den weggenommen, wenn sie denken, dass das bei denen nicht funktioniert.
Was halt schon das eine oder andere Mal grenzwertig war, war die Kommunikation rund um diese Transfers. Also ich erinnere mich noch an diesen Mario Götze-Transfer, was sie dann irgendwie kurz vorm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber vor einem wichtigen Champions-League-Spiel, dann ist ein Tag vorher diese News geleakt, dass Mario Götze zum FC Bayern wechselt und zu Pep Guardiola und der wird dann da vor dem Spiel, wo es dann irgendwie auch um, was weiß ich, Einzug ins Finale sowas ging, wird er dann von den eigenen Fans ausgepfiffen, weil vorher noch geleakt wurde, dass der zum Bayern geht. Das sind so unschöne Nebenkriegsschauplätze. Das ist natürlich uncool, aber ansonsten bin ich bei dir. Wenn der FC Bayern das Gefühl hat, ein Spieler von Borussia Dortmund macht uns besser, dann muss der FC Bayern versuchen, diesen Spieler zu kriegen. Und wenn es dann klappt, dann klappt's. Und wenn es nicht klappt, dann klappt's eben nicht. Aber so, ja, so manchmal so die Art und Weise, wie das so passiert ist.
Ja, da sind wir halt wieder bei Kommunikation.
Ja, genau.
Und wir haben ja
zu Bayern in Kommunikation, ja, das haben wir schon ein paar Mal besprochen.
Ja, genau. Passt ja zu dem, was wir festgestellt haben. So, und mit Blick auf die Uhr, Jens, lass uns doch vielleicht zum Abschluss tatsächlich nochmal ein bisschen sportlich werden, Richtung Club-WM. Denn da haben wir jetzt ja einige Spiele gesehen und jetzt...
Ja, mehr oder weniger.
Jens, wie viele Spiele hast du gesehen?
Null.
Oh, guck mal, doch so viele.
Ja, ich habe tatsächlich noch keine Minute geguckt.
Eieieiei.
Nils, wie viel hast du? Du hast die Bayern-Spiele geguckt, wenn sie nicht nachts um drei waren, aber das war...
Das eine habe ich nicht gesehen, das war gegen Boca Juniors tatsächlich, dieses 2-1, das war halt nachts 3 Uhr zu deutscher Zeit und am nächsten Morgen musste ich auch früh raus, da habe ich mir gedacht, das tue ich mir jetzt wirklich nicht an. Aber ich habe Auckland gesehen, das 10-0, das war ja natürlich relativ sinnfrei, aber war schön zum Reinkommen. Dann habe ich natürlich auch die Niederlage gegen Benfica gesehen, die mich doch ein bisschen geärgert hat, weil die unnötig war. Aber jetzt, gerade das letzte Spiel, das Achtelfinale gegen Flamengo Rio de Janeiro, das war ein wirklich schönes Fußballspiel. Und das muss ich sagen, das macht für mich auch den Reiz dieses Turniers aus, dass man eben dann mal die Bayern gegen eine brasilianische Spitzenmannschaft spielen sieht. Und ich habe am Anfang so ein bisschen Vibes gehabt von Deutschland gegen Brasilien. Wir erinnern uns an das 7-1, als es da nach 10 Minuten schon 2-0 stand. Ich dachte mir, ja, da werden Erinnerungen wach.
Und Flamenco hat sogar ähnliche Trikots wie die Deutschen damals. Das war dieses rot-schwarze Auswärtstrikot, was sie damals getragen haben. Stimmt. Und Flamenco hat so eine Farbe, ne?
Ja, genau. Also ich muss sagen, das finde ich schon ganz cool. Und dennoch habe ich darüber hinaus mir auch kein Spiel angeguckt. Also ich habe mir die Bayern-Spiele angeguckt, aber ansonsten auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich völlig in Flammen bin, weil dieses Turnier so mega geil ist. Und was mich ehrlich gesagt schon auch ein bisschen stört, bislang, dass die Spiele so weit auseinander sind. Also du hast so ein Spiel und dann dauert es aber auch gefühlt eine Woche, bis das nächste Spiel deiner Mannschaft ist. Da habe ich gedacht, okay, bei einem Turnier, normalerweise geht es doch irgendwie ein bisschen schneller.
Ja gut, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie viele Mannschaften jetzt von Anfang an dabei waren. Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht so ganz eng verfolgt, aber ja, ist glaube ich bei so einer Weltmeisterschaft aber auch fast normal, dass das dann so...
Das am Anfang so ist.
Ja, genau, dass am Anfang so alle 5-6 Tage erst Spiele sind. Aber ja, ich muss sagen, mich hat es bisher überhaupt nicht gereizt, da reinzuschauen. Ich weiß nicht, ob sich das in den kommenden Wochen, was haben wir jetzt, 1,5 Wochen?
Also Jens, nur mal so, wir haben am Samstag 18 Uhr Paris gegen Bayern und wir haben am Samstag 22 Uhr Real Madrid gegen Borussia Dortmund.
Ja, aber halt in einem Wettbewerb, der mich nicht wirklich interessiert. Also.
Aber es ist jetzt nicht die Schachweltmeisterschaft, es ist immer noch Fußball. Das
stimmt, wir sind schon beim Fußball, aber ja, ich kann mich mit dem Wettbewerb nicht anfreunden. Ich musste noch mal an eine Formulierung denken, die der gute Mario Krischel hier verwendet hat, als wir den Kicker-Reporter, das ist ja der Kicker-Reporter des FC Bayern, hier zum Podcast hatten vor ein paar Monaten, und er sagte irgendwie dieser Quatsch-Wettbewerb. Es wäre irgendwie so in Erinnerung geblieben, und ja, für mich ist das auch so. Ich finde das okay, dass man immer mal neue Wege geht, auch im Fußball natürlich, aber ich glaube, jetzt so langsam ist eine Grenze überschritten, und das tut, diese Club-WM tut niemandem gut, außer den paar Vereinen, die halt irgendwie wahnsinnig viel Geld dafür bekommen, und das sind vor allem die europäischen Vereine, und deswegen. Und ansonsten hat das wahrscheinlich.
Du, das ist ein anderer Punkt, ne? Also, wenn wir jetzt wirklich mal die Pros und Kontras dieses Turniers gegenüberstellen, dann bin ich sofort auf deiner Seite und sage, auch dieses Turnier sollte es nicht geben. Mir geht's jetzt so, jetzt haben wir es halt, und dann gucke ich mir natürlich die Bayern-Spiele an. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir gehen würde, wenn jetzt Werder Bremen teilnehmen würde. Möglicherweise würdest du dann auch mal reingucken, was sie gegen den brasilianischen Meister machen.
Das ist sehr gut möglich. Ich weiß es nicht. Und Gott sei Dank ist es komplett hypothetisch, dass ich Werder Bremen nochmal für eine Meisterschaft der besten Mannschaften der Welt sozusagen qualifiziert. Ich glaube, da haben wir noch ein paar Jahrzehnte, bis ich mir über das Thema Gedanken machen muss. Und bis dahin sage ich Nein zur Club-WM.
Okay, und ich meine, es ist ja auch bei den Verantwortlichen immer wieder rauszuhören, dass es da um Kohle geht. Ja. Und dass die Vereine da richtig viel Geld mitnehmen. Ne? Also, du hattest es doch hier rausgesucht. Der Lars Ricken hat sich doch auch geäußert. Er sagt zwar, klar, wir sehen das auch als Vorbereitung auf die neue Saison, aber er sagt auch, der finanzielle Aspekt ist natürlich nicht unwesentlich. Mit anderen Worten, wir sind da, um da bestenfalls noch 50, 80, 100 Millionen mitzunehmen, die uns natürlich wieder weiter wegbringen von dem Wettbewerb, der die Kohle nicht hat.
Ja, absolut. Und das ist genauso das. Und das sind so diese Überlegungen, die natürlich dann man sich auch machen muss. Man bläst jetzt quasi wieder, ich sag's mal auf gutem Deutsch, den großen Vereinen, vor allen Dingen den großen europäischen Vereinen, wieder die Kohle in den Arsch, dass die Schere zwischen den großen Clubs und den kleineren Clubs immer weiter aufgeht, nicht nur quasi in den eigenen Ligen, weil das ist natürlich die logische Konsequenz daraus, sondern natürlich auch so in Richtung Champions League, also auch im europäischen Vergleich. Und das finde ich schwierig. Und das ist, warum das für mich auch ein Quatschwettbewerb ist und warum das aus meiner Sicht auch unfair ist, wie die Gelder dort verteilt sind, das lässt sich ja irgendwie auch aus meiner Sicht komplett ablesen. Ja, wir machen mal den Vergleich zur Champions League. Wie ist es denn in der Champions League? Jeder, der in der Champions League startet, kriegt die gleiche Prämie, Antrittsprämie. Die liegt, keine Ahnung, bei, was weiß ich, 20 Millionen Euro und so weiter. Die kriegt jeder Verein. Ob das Bratislava ist, der FC Bayern oder Juventus Turin. Das ist total egal. Qualifizierst du dich dafür. Und dann geht's halt weiter mit Punktprämien, wenn du halt Spiele gewinnst oder unentschieden spielst. Und wenn du dann eine Runde weiterkommst und so weiter, kriegst du dann entsprechende Prämien. Das ist für alle gleich. Und das ist aus meiner Sicht auch in Ordnung. Man kann darüber diskutieren, ist es zu viel Geld und so weiter. Anderes Thema. Aber es ist zumindest für alle Teilnehmer oder für alle Vereine, die an diesem Wettbewerb teilnehmen, ist es gleich. Bei der Club-WM ist das anders. Da kriegen die großen europäischen Clubs bis zu 38 Millionen US-Dollar Antrittsprämie. Mhm. Und zum Beispiel Auckland, du hast sie eben erwähnt, die kriegen 3,58 Millionen US-Dollar Antrittsprämie. Also schon ein völliges Ungleichgewicht. So, die können sich kaum, ich habe einen Bericht darüber gelesen in 11 Freunde, vielen Dank, das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Die haben darüber auch gesprochen, dass die sich quasi für diese 3,5 Millionen können die noch nicht mal die Reise gut finanzieren für 2-3 Wochen aus Neuseeland darüber und so weiter. Am Ende bleiben denen ein paar hunderttausend Euro hängen, und die ganzen Spieler und so weiter mussten sich sogar unbezahlten Urlaub nehmen, damit sie sich irgendwie diese Reise dahin leisten können und so weiter. Mhm. Und auf der anderen Seite kriegt dann ein Verein wie Real Madrid oder sowas 35 Millionen US-Dollar einfach so in den Hintern geblasen. Das ist dann kein Wettbewerb, sondern das ist quasi aus kommerziellen Gründen oder nach kommerziellen Kriterien kriegt halt Real Madrid mehr, weil sie der größere Verein sind, und Auckland kriegt weniger. Unfair. Mhm. Ja, was soll das dann? Dann ist es für mich kein gleichberechtigter Wettkampf.
Ja, ich widerspreche nicht, Jens. Ich finde das auch nicht cool. Am Ende hat sich die FIFA da was Schönes überlegt, um einfach viel, viel Geld zu generieren, weil wir haben ja am Anfang gesagt, klar, die Vereine profitieren davon, aber wer davon natürlich auch massiv profitiert, ist die FIFA. Ja. Denn da wird viel, viel Geld hängen bleiben und es wird ja eine riesen Show da in Amerika gemacht und mit Werbung und boah, das ist alles noch ein bisschen kommerzieller, als wir das hier schon von der Champions League kennen, ne? Also es sind auch ein paar interessante Sachen, die da gemacht werden, beispielsweise, dass die Spieler alle einzeln das Spielfeld betreten das und per Namen aufgerufen werden. Ja gut, aber also finanziell ist es auf jeden Fall schwierig und Jürgen Klopp hat ja noch einen anderen Aspekt mit aufgebracht. Der hat jetzt jüngst gesagt, die Club-WM sei die schlechteste Idee, die jemals im Fußball umgesetzt wurde. Die Leute denken sich was aus oder es denken sich Leute etwas aus, die mit dem Tagesgeschäft noch nie etwas zu tun hatten oder nichts mehr damit zu tun haben. Und Klopp sagt, für ihn ist das Hauptproblem die Belastung der Topspieler. Mhm. Denn diese könnten Verletzungen erleiden, die sie noch nie hatten. Wenn nicht in der kommenden Saison, dann bei der WM oder danach. Und er sagt eben, der Terminkalender wird immer voller und es ist den Spielern eigentlich nicht zuzumuten. Und den Gedanken hatte ich dieser Tage auch, gerade weil ich eben diese langen Abstände zwischen den Spielen erwähnt habe. Ich gedacht, wie lang geht denn dieses Turnier? Da geht ja auch bald schon wieder die Liga los. Also wie wenig Zeit bleibt diesen Spielern, sich von einer dann extrem langen und strapaziösen Saison zu erholen?
Ja, und da wird ja dann häufig auch, Nils, so dieser Vergleich zu anderen Sportarten hergezogen. Also, dass man sagt, ja, also guck mal, in der NBA, da spielen die, was weiß ich, wenn du da ins Finale kommst und du machst, dann spielst du auch 100 Spiele. Ja, das stimmt. Ein durchschnittlicher NBA-Spieler spielt aber pro Spiel oder läuft pro Spiel nur irgendwie 3 bis 5 Kilometer und ein Fußballprofi läuft dann doch mit einer anderen Intensität dann so 10 bis 12. So, und die natürlich haben die 100 Spiele, die haben dann aber, also wenn du dann so die Kilometer vergleichst, dann kommst du ja auf ein relativ ähnliches Niveau. Und dann haben die einfach von Juni bis Oktober frei. Also klar geht dann natürlich schon die Vorbereitung auch los. Das heißt, aber die haben dann einfach 3 Monate komplett frei. Ja. Und können sich eben auch mental regenerieren. Und das hat Jule Brandt vor ein paar Wochen in einem Interview gesagt, dass ich gehört habe, das ist eigentlich das grundsätzliche Problem, das er sieht. Das ist gar nicht so diese, für ihn, weil er einfach einen funktionierenden Körper hat, ist so dieses Körperliche gar nicht das Riesenthema, aber die mentale Frische. So dieses wieder runterfahren, wieder von Null beginnen, sich wieder neu motivieren, das ist halt immer schwieriger oder das wird für ihn auch immer schwieriger.
Und das sagt Klopp ja auch, ne? Dass, ich zitiere nochmal, wir erwarten von den Jungs ständig, dass sie in jedes Spiel gehen, als wäre es das Letzte. Das sagen wir ihnen 70, 75 Mal pro Jahr, aber das geht so nicht weiter und das glaube ich sofort. Irgendwann geht das links rein, rechts raus, dann denkst du ja auch, yo, aber ich bin halt am Arsch. Und diese mentale Erschöpfung, die hat ja direkte Auswirkungen auf den Körper und die Fitness, die du dann auch hast. Und ich glaube auch, das wird sich früher oder später bemerkbar machen, wahrscheinlich am Niveau, wahrscheinlich an den Verletzungen, die sich häufen werden. Und dann ist halt die Frage, ob die Rechnung der FIFA aufgeht, wobei ich fürchte, dass sie aufgehen wird. Denn dann kommen einfach die nächsten Spieler. Und wenn dann halt Spieler ihre Karriere beenden müssen oder wie auch immer, die kommen dann aufs Abstellgleis und dann werden die nächsten Superstars von unten hochgezogen. Also ich fürchte, diese Maschinerie, die ist schwer zu stoppen.
Ja, ja. Ja, hast du recht. Gut, gucken wir trotzdem mal, ne? wie es dann, oder du guckst zumindest, wie es am Wochenende dann
Paris, Champions League-Sieger, also das ist schon, ist schon ganz spannend. Ne? Ich meine, Paris hat sich bis jetzt auch gut verkauft, muss man sagen. Ich hoffe natürlich sehr, dass die Bayern das machen, aber schauen wir mal. Guckst du dir die einzelnen Spieler an oder entscheidest du es spontan?
Das entscheide ich spontan. Also im Moment habe ich da noch kein Verlangen danach, mir das anzuschauen. Aber ja, du, im Moment, Nils, im Moment ist auch Wimbledon.
Heißt, ach Gottchen, ich habe nur gelesen, dass unser, wie heißt er, der Mann von Sophia Thomalla.
Wobei Jenny, meine Frau, gestern vermutet hat, die sind nicht mehr zusammen.
Das glaube ich auch, nach diesem Interview, was er da gegeben hat.
Genau, ich habe es nicht gehört, sie hat mir nur davon erzählt. Ja, genau, Alexander Zverev ist raus, aber ja, das verfolge ich ein bisschen lieber. Und Die Frauenfußball-EM ist gestern gestartet. Wir nehmen heute am Donnerstagmorgen auf. Und Nils, da werden wir in den kommenden 1 bis 2 Wochen, müssen wir mal gucken, ob wir das kommende Woche schon schaffen oder in der Woche drauf, werden wir auf jeden Fall auch ausführlich über die Frauenfußball-EM und generell mal auch über das Thema Frauenfußball sprechen. Weil es gab im Vorfeld, so viel kann ich zumindest verraten, schon auch das eine oder andere kommunikative Thema so in Richtung Trainer Christian Bück, wo sich dann jetzt nicht berufene Spielerinnen gemeldet haben, so dass sie mit der Kommunikation nicht ganz so happy waren und so weiter. Also da gibt es auch das ein oder andere kommunikative Thema, was wir da einstreuen können. Und Frauenfußball, nee, jetzt ist sowieso absolut überfällig.
Ich bin völlig bei dir, Jens. Dann freuen wir uns da drauf und verbleiben jetzt mit dem Gedanken an Lothar und Uli, die sich hoffentlich bald wieder bei einer Weißwurst und einem Hellen im Arm liegen, mit dem Gedanken, bleibt friedlich. Bleibt professionell und vor allem bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor. Defense Jens, Defense Jens, schalalala.